Manchmal scheinen die heiligen Orte unseres Lebens verwüstet, vertraute Sicherheiten brechen weg, geistliche Erfahrungen verblassen und Gebete bleiben ohne sichtbare Antwort. So ähnlich erging es dem Propheten Jeremia, als er die zerstörte Stadt Jerusalem sah und die Stille Gottes erlebte. Seine Spannung zwischen tiefer Enttäuschung und der Erkenntnis, dass Gott doch der Ewige auf dem Thron bleibt, spiegelt eine geistliche Erfahrung wider, die vielen Gläubigen vertraut ist. Wenn der heilige Ort verwüstet ist. Jeremia schaut auf den Berg Zion und erkennt ihn kaum wieder. Statt Lobliedern und Opferrauch, Trümmer, kahle Stellen, das Rascheln kleiner Tiere. In den Klageliedern heißt es, wegen des Berges Zion, der verödet ist, Füchse streifen auf ihm umher. Der Ort, den Gott sich als heiligen Mittelpunkt Israels erwählt hatte, ist zu einem Durchgangsgebiet für Aasfresser und Wildtiere geworden. Die Verwüstung ist nicht nur militärisch oder politisch, sie ist theologisch. Was bedeutet der Bund mit Abraham, was die Zusagen durch Mose, wenn nun Füchse dort gehen, wo einst die Lade des Bundes stand? Das ist der Schmerz Jeremias, die Geschichte Gottes mit seinem Volk scheint an der sichtbaren Realität zu zerschellen. Dennoch sprach er in seinen 5 Klageliedern nicht viel gemäß Gottes Wort, sondern überwiegend aus seinem persönlichen, menschlichen Empfinden heraus. Am Anfang seines 4. Klageliedes bezeichnete er Israel als reines Gold, das matt geworden war, wie ist das Gold so matt geworden, das feine Gold so verändert. Gegen Ende seines letzten Klageliedes sagte er dann, dass Füchse auf dem Berg Zion umherstreiften. Diese Spannung durchzieht seine Klagen. Er erinnert sich an das Gold Israels, an die Schönheit der Erwählung und sieht nun, wie dieses Gold matt geworden ist. Wo Gott sich einen Ort herausgesondert hatte, scheint er nun entheiligt. In dieser Erfahrung steckt ein Muster, das viele kennen, Beziehungen, Dienste, Gemeinden oder Lebensphasen, die einst wie kostbares Metall glänzten, werden stumpf, überzogen von Enttäuschung, Schuld, Missbrauch oder offenem Bösen. Nicht selten schmerzt das gerade diejenigen am meisten, die Gottes Verheißungen kennen. Wer weiß, dass Gott treu ist, ringt umso stärker, wenn alles nach Treulosigkeit aussieht. Die Bibel beschönigt diesen Riss nicht. Die Klagelieder beginnen mit dem nüchternen Ruf, Gedenke, Herr, dessen, was uns geschehen ist. Schau her und sieh unsere Schmach. Es ist bemerkenswert, dass Gott solche Worte in die Heilige Schrift aufnehmen lässt. Er zensiert Jeremias Enttäuschung nicht, er adelt sie, indem er ihr einen Platz in seinem Wort gibt. Der Geist Gottes hält es aus, dass ein Prophet die Zerstörung des heiligen Ortes derart drastisch beschreibt, und er lädt dazu ein, das ganze Ausmaß der Verwüstung wahrzunehmen, statt es vorschnell zu übermalen. Gerade darin liegt eine leise Ermutigung. Der zertrümmerte Zion wird nicht als Ende der Geschichte erzählt, sondern als wahrer Ausgangspunkt. Wo wir erleben, dass Zion in unserem Leben verwüstet ist, dass das, was für Gott ausgesondert schien, von physischen Kräften zernagt wurde, dort darf echter Glaube durch die Dunkelheit hindurchgehen, ohne so zu tun, als sei sie Licht. Gottes Treue erweist sich nicht daran, dass es keine Verwüstung gibt, sondern daran, dass er mitten durch die Verwüstung hindurch an seinem Volk festhält. Der Blick auf Jeremia schützt vor oberflächlichem Trost und eröffnet einen tieferen, der Gott, der sich nicht scheut, die Füchse auf dem heiligen Berg beschreiben zu lassen, ist derselbe, der aus Trümmern neue Anfänge schafft. In der ehrlichen Klage wird der Boden bereitet, auf dem Hoffnung nicht Illusion, sondern widerständige Wahrheit ist. Wegen des Berges Zion, der verödet ist, Füchse streifen auf ihm umher. Gedenke, Herr, dessen, was uns geschehen ist. Schau her und sieh unsere Schmach. Wenn heilige Orte im eigenen Leben verwüstet erscheinen, eine Gemeinde zerbricht, ein geistlicher Dienst erlischt, ein Vertrauen wird missbraucht, spiegelt sich darin etwas von Jeremias Blick auf den zerstörten Zion. Der Impuls, die Krise zu spirituell zu überhöhen oder zu verdrängen, ist groß. Doch Gott selbst gibt der nüchternen Klage Raum. Es ist kein Mangel an Glauben, die Füchse auf dem eigenen Zion zu benennen, es ist der Anfang eines ehrlichen Weges mit Gott. In dieser Ehrlichkeit wächst eine tiefere Form des Vertrauens, nicht mehr gestützt auf ungebrochene Erfolgsgeschichten, sondern auf den Gott, der bleibt, wenn alles andere zerfällt. Der Ewige und sein unerschütterlicher Thron. Mitten in die Beschreibung der Verwüstung hinein bricht bei Jeremia ein anderer Ton auf. Unmittelbar nach dem Bild der Füchse auf dem verödeten Zion heißt es, du, Herr, bleibst in Ewigkeit, dein Thron von Generation zu Generation. Dieses Du aber markiert einen inneren Wendepunkt. Die äußere Situation bleibt unverändert trostlos, aber Jeremia hebt den Blick. Er spricht nicht mehr nur von Zion, sondern zum Herrn. Er nimmt wahr, was vor seinen Augen geschieht, und zugleich richtet er sich auf den, der nicht vergeht. Der Kontrast ist scharf, hier die Trümmer des irdischen Heiligtums, dort der Thron, der sich nicht erschüttern lässt. Vor Vers 5:19 schrieb Jeremia entsprechend seinem persönlichen, menschlichen Empfinden, in diesem Vers aber tritt er aus diesem menschlichen Empfinden heraus und hinein in Gott. Nachdem er von Füchsen gesprochen hat, die auf dem Berg Zion umherstreifen, ruft er plötzlich aus, du aber, Jehova, bleibst in Ewigkeit. Füchse sind nicht das Einzige im Universum. Jehova, der Herr des Universums, bleibt, um seine Verwaltung auszuüben. Mit diesem Satz tut Jeremia mehr, als sich einfach zu trösten. Er bindet die Geschichte Israels neu an Gottes ewiges Sein. Zion konnte gebaut und zerstört werden, Königreiche konnten aufsteigen und fallen, aber der Herr bleibt. Der Name, den Gott in 2. Mose offenbart, Ich bin, der ich bin, klingt hier nach, er ist nicht der Gott eines Zeitalters, sondern der, dessen Gegenwart die Zeiten trägt. In der Offenbarung wird dieselbe Wirklichkeit so beschrieben, die lebendigen Wesen hören Tag und Nacht nicht auf zu rufen, heilig, 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 Herr, Gott, Allmächtiger, der war und der ist und der kommt. Zwischen Klagelieder und Offenbarung spannt sich eine Linie, alles Sichtbare ist vorläufig, Gottes Sein und Herrschaft sind es nicht. Der Thron, von dem Jeremia spricht, ist kein dekoratives Bild. Er steht für Gottes verborgene, aber reale Regierung. Vieles in der Geschichte, in Gesellschaften, sogar in der Kirche wirkt chaotisch, ungeregelt, ausgeliefert den Launen der Mächtigen oder der Strömung der Zeit. Jeremia sah, wie fremde Heere über das Volk Gottes triumphierten, wie die Stadt Davids zur Beute wurde. Doch indem er Gottes Thron bekennt, sagt er, hinter den wechselnden Linien der Weltpolitik steht einer, dessen Entscheid nicht in Wahlen, Intrigen oder militärischer Stärke wurzelt. Kein Reich, kein System, kein Ismus ist ewig, Gott allein ist nicht abwählbar. Diese Einsicht nimmt dem Bösen nicht seine Schärfe, aber sie beraubt es des letzten Wortes. Wenn Gott in der Schrift weitgehend nur durch den Tod Menschen wieder von der Bühne der Geschichte abruft und nicht ständig spektakuläre Gerichte sendet, dann nicht, weil ihm die Macht fehlt, sondern weil er die Zeit in den Händen hält. Für Jeremia bedeutete das, er konnte die Füchse auf Zion sehen und zugleich wissen, dass sie nicht die Herren der Geschichte sind. Für heute heißt es, die Vergänglichkeit unserer Ordnungen, unserer Sicherheiten, ja auch unserer geistlichen Formen ist kein Gegenbeweis zur Treue Gottes. Gerade ihr Zerbrechen verweist darauf, dass unser eigentliches Vertrauen nicht auf dem Tempel, sondern auf dem, der im Himmel thront, ruhen soll. Du, Herr, bleibst in Ewigkeit, dein Thron von Generation zu Generation. Und die vier lebendigen Wesen hatten, eines wie das andere, je 6 Flügel und ringsum und inwendig volle Augen, und sie hören Tag und Nacht nicht auf zu sagen, heilig, 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 Herr, Gott, Allmächtiger, der war und der ist und der kommt. Der Blick auf Gottes ewiges Sein und seinen Thron verändert die Gewichtung des eigenen Lebens. Wer sich innerlich an das knüpft, was sichtbar und kontrollierbar ist, erlebt jede Erschütterung als existenzielle Bedrohung. Wer lernt, sein Herz an den zu hängen, der war und der ist und der kommt, entdeckt, vieles, woran so stark gehangen wurde, ist tatsächlich vergänglich und darf es auch sein. In dieser Erkenntnis liegt ein Trost, der nüchtern und zugleich tief ist, die Geschichte mag durch Täler gehen, das eigene Leben mag Risse bekommen, aber der, der auf dem Thron sitzt, bleibt. Und er bleibt nicht passiv, sondern führt seine Geschichte zu einem Ziel, das den gegenwärtigen Zerbruch nicht leugnet, ihn aber auch nicht bestimmen lässt. Glaube im Warten, Jeremia, Gottes Schweigen und die kommende Vollendung. Am Ende der Klagelieder erreicht Jeremias Ringen einen Höhepunkt. He scheut nicht vor scharfen Formulierungen zurück, warum willst du uns für immer vergessen, uns verlassen lebenslang? Und kurz darauf, bring uns zurück, her, zu dir, dass wir umkehren. Erneuere unsere Tage wie früher. Oder solltest du uns endgültig verworfen haben, allzu zornig sein über uns? Die Fragen stehen hart im Raum. Sie kommen einem Befehl an Gott nahe, einer Anklage, ja fast einem Tadel. Bemerkenswert ist, was nicht folgt, es gibt keine direkte Antwort Gottes, kein hörbares Ich habe euch nicht verworfen, kein sofortiges Trostwort, das alle Spannungen aufhebt. In 5, 20 bis 22 sagte er zu Jehova, warum vergisst du uns für immer und verlässt uns für so lange Zeit, kehre zu uns zurück, o Jehova, dann werden wir umkehren, erneuere unsere Tage wie früher, oder hast du uns völlig verworfen? Bist du über die Maßen zornig auf uns? Hier richtet Jeremia ein herausforderndes Wort an Jehova, ja sogar ein befehlendes und tadelndes Wort. Dieses Schweigen ist theologisch bedeutsam. Es bedeutet nicht, dass Gott innerlich schweigt, sondern dass seine Antwort eine andere Form hat, als Jeremia sie vielleicht erhofft hätte. Gott nimmt die Fragen in sein weiteres Reden hinein. Die Geschichte Israels geht weiter, Propheten nach Jeremia greifen Themen von Gericht, Trost, neuem Bund und Wiederherstellung auf. Josua, Richter und Könige liegen längst hinter dem Volk, doch Gottes Weg mit ihm ist nicht abgeschlossen. Noch viel später, wenn Johannes in der Offenbarung eine neue Schöpfung sieht, klingt in verklärter, erfüllter Weise an, was Jeremia nur als Sehnsucht aussprechen konnte, und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Zwischen Jeremia und der himmlischen Stadt liegt ein langer Weg. Aber genau dieser Weg gehört zur Antwort. Glaube zeigt sich hier nicht darin, dass Jeremia seine Fragen zurücknimmt, sondern darin, dass er sie an Gott richtet und damit bei ihm belässt. Er hatte zuvor bezeugt, der Herr ist gütig gegen die, die auf ihn harren. Harren bedeutet, die Spannung nicht durch vorschnelle Lösungen zu verkürzen. Gottes Schweigen wird so nicht als Abwesenheit gedeutet, sondern als Teil eines größeren Redens, das sich in Etappen entfaltet, in Verheißungen, in Gerichten, im Kommen Jesu, in der Geburt der Gemeinde, im Wirken des Geistes und schließlich in der Vollendung im neuen Himmel und auf der neuen Erde. Für die Gemeinde ist dieses größere Bild schon klarer sichtbar als für Jeremia. In Jesus Christus hat Gott sein endgültiges Ja gesprochen, auch zu Israel. Der neue Bund ist gestiftet, die Sünden sind getragen, die ausstehende Wiederherstellung hat ein Fundament, das nicht mehr wankt. Und doch kennen auch Christen das Gefühl, dass Gott schweigt, dass Fragen sich nicht klären, dass Gebete scheinbar unbeantwortet bleiben. Die Spannung zwischen bereits erfüllter Verheißung und noch ausstehender Vollendung ist ein Grundmuster neutestamentlichen Lebens. Sie macht das Warten nicht überflüssig, sondern verleiht ihm Inhalt. Warum willst du uns für immer vergessen, uns verlassen lebenslang? Bring uns zurück, hier, zu dir, dass wir umkehren. Erneuere unsere Tage wie früher. Glaube im Warten bedeutet, mit unbeantworteten Fragen leben zu können, ohne sie zu verharmlosen oder zu verbittern. Jeremias letzte Worte zeigen, dass selbst scharfe, herausfordernde Gebete ihren Ort bei Gott haben. Dass Gott nicht sofort antwortet, ist kein Beweis gegen seine Treue, oft ist es ein Hinweis darauf, dass seine Antwort größer ist als der Horizont der momentanen Not. Wer in dieser Spannung bleibt, darf erfahren, wie Gott im Verborgenen den inneren Menschen stärkt und die Hoffnung tiefer verankert, als es eine schnelle Lösung je könnte. Das macht das Warten nicht leicht, aber es macht es sinnvoll, es wird zum Raum, in dem die Begegnung mit dem Ewigen heranreift, der am Ende jede Träne deutet und trocknet. Herr, unser Gott, du bleibst, wenn alles andere vergeht, und dein Thron steht fest von Geschlecht zu Geschlecht. Dort, wo wir wie Jeremia über die Verwüstung in unserem Leben, in deiner Gemeinde oder in dieser Welt seufzen, richte unseren Blick neu auf dein ewiges Sein und deine treue Herrschaft. Lass uns im Schweigen, das wir nicht verstehen, deine verborgene Nähe und dein kommendes Antwortwort erkennen. Stärke unseren Glauben, dass keine Enttäuschung und kein Böses das letzte Wort haben, sondern deine Wiederherstellung in Christus und die Herrlichkeit des neuen Jerusalem. Erfülle unsere müden Herzen mit Hoffnung, bis wir sehen, was wir jetzt nur glauben, und du selbst unsere Tränen abwischst. Amen.